In unserer Sendung Tondokument bringen wir einen gekürzten Vortrag des Internisten und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodak mit dem Titel Die WHO ist eine Organisation zur Vorbereitung von Aktien-Insiderhandel. Gehalten wurde der Vortrag am 13. März 2025 bei Koblenz im Dialog. Wodak beschreibt die WHO anhand prägnanter Beispiele aus der Praxis als weltweit agierende Schaltzentrale für Lobbyismus, mit besonderem Fokus auf eine demokratisch nicht legitimierte Gesundheitspolitik.
Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich werde Ihnen erstmal ein bisschen was erzählen, wie ich zu dem Thema kam. Das heißt ein bisschen was, was ich so erlebt habe, war gut leer. Und dann werde ich Ihnen was über Politik und Korruption erzählen. Das meiste haben Sie wahrscheinlich schon selbst erlebt. Und dann kommt die Rolle der WHO und dann will ich auch ein bisschen was erzählen. Sie mal, wie macht man eine Pandemie? Jeden Tag sind es etwa 10 Millionen Flugpassagiere, die um die Welt fliegen. Jeder von denen hat etwa 38 Billionen Mikroorganismen in sich. Rechnen Sie mal aus, wie viele Mikroorganismen da täglich um die Welt fliegen. 10 Billionen nur, 38 Billionen. Das machen die schon viele, viele zig Jahre. Das heißt, alles, was es so gibt an Mikroben, wird täglich ausgetauscht. Das ist normal. Und wenn wir das nicht die ganze Zeit, die ganzen Jahre so gehabt hätten, dann würden wir noch Eier legen. Das sind Gene, die transportiert werden. Genetische Informationen durch die Viren. RNA, DNA-Viren gibt es ja. Und in unserem Genom kann man noch viele Spuren sehen, was uns alles so in den Jahrtausenden begegnet ist. Kann man noch ablesen. Das heißt, da ist eigentlich das Einzige, was neu ist, sind die Virologen. Dass Menschen krank werden, das gibt es ja, die sterben ja auch. Aber das ist immer dann, wenn sie irgendwie geschwächt sind. In dieser Umwelt, mit den vielen Viren und Mikroben, mit der wir leben und gesund leben, gibt es manchmal Probleme, dass die Menschen nicht im Training sind, dass sie geschwächt sind. Und meistens im Winter, wenn es kalt ist, dann haben wir weniger Vitamin-D-Spiegel. Und da ist für einige Leute dann, ist das eine starke Belastung. Und alte Leute, die besonders schwach sind, die können dann auch sterben. Meistens haben die dann auch viele andere Schwächen. Das sind ja ganz viele verschiedene Viren, diese Atemwegsviren, die können sich am besten nicht verbleiben. Wenn wir einmal einatmen, ausatmen, geben wir immer welche Erdpark, kriegen welche rein und so. Das ist beim Essen auch so, aber beim Atmen ist es noch viel intensiver. Die Atemwegsviren sind die, die sich am meisten und am besten verbleiben. Viloviren, die sind am häufigsten. Dann gibt es die Influenza A, Influenza B, die RSV, Coronaviren. Ja, und das Ganze, das habe ich also beobachtet. Ich habe so ein Gesundheitsamt, ich war ja Amtsarzt auch, war also verantwortlich für so einen Bereich mit 150.000 Einwohnern. Und ich hatte eine Grippe-Wächterin. Das war Frau Thomsen. Frau Thomsen war mein Labor, hat sie gearbeitet vom Gesundheitsamt. Und die hatte die Aufgabe, jeden Montag immer die gleichen Stellen anzurufen. Aber nur von Oktober bis März. In der Grippesaison. Da hat sie mehrere Hausärzte, Internisten, Kinderärzte, Kliniken angerufen und hat immer dieselben Fragen gestellt. Haben die Leute mehr Grippesymptome als letzte Woche oder weniger? Oder ist es gleich geblieben?
Dann ging es fein nach oben, fein nach unten oder gerade. Und das hat sie mir um mittags um 12 hat sie mir das vorgelegt. Und dann sah ich immer im Vergleich zu der Woche davor, ob das mehr wird oder nicht. Das habe ich gemacht, das war in den 80er Jahren. Da hatte das Robert-Koch-Institut noch kein Monitoring. Frau Thomsen war schneller. Die haben das nachher nachgemacht. Das hieß denn nachher, die haben die Arbeitsgemeinschaft Influenza gemacht. Aber die haben nur nach Influenza geguckt. Weil sie da eine Grippe, weil sie da eine Impfung verkaufen wollten, da hatten sie einen Impfstoff. Deshalb haben sie uns immer Angst gemacht, da kommt jetzt mehr, da kommt jetzt weniger. Und dann müssen sie was einen neuen Impfstoff nehmen. Und wir wissen schon, was in Australien war. Und jetzt, das tun wir da rein, damit sie dann auch geschützt ist, wenn es zu uns kommt und so immer. Das ist ein Irrtum, dem ich auch mal eine Zeit lang so aufgesessen bin. Das hieß immer die Story, die Viren wandern um die Welt. Das tun die nicht, die sind immer da. Nur wir werden nicht krank im Sommer. Sondern wir im Sommer, da merken sie mehr. Das ist eine fortwährende, weltweite Verbreitung dieser Atemwegsviren. Da kommt nicht irgendwas, sondern wir sind manchmal geschwächter als zu anderen Zeiten. Auch Erwachsene müssen immer wieder trainieren. Man muss auffrischen dann. Und wenn die Oma lange alleine war, wenn da 2 Jahre keiner mehr war, dann ist das hart mit dem Trainieren. Da muss sie mehr plötzlich kennenlernen. Und dann hat ihr Immunsystem Schwierigkeiten. Dann wird sie auch mal krank. Dann ist sie überfordert. Und das ist das Schwierige. Deshalb ist es so ein Quatsch, wenn man die alten Leute, die immer Kontakt mit ihren Enkelkindern haben, wenn man denen plötzlich gesagt hat, das dürft ihr nicht mehr. Da schützt man sie nicht, sondern da beraubt man sie ihres Trainings, was sie vorher immer hatten. Als ich da Amtsarzt war, habe ich mich immer geärgert über die solchen Gesetze. Und dann habe ich gedacht, ich will die Welt verbessern. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht im Bundestag will, weil ich mich so über die Politik geärgert habe. Haben mich so ein paar Gewerkschafter gefragt aus Flensburg von der Werft und gesagt, willst du nicht kandidieren? Wir haben da bisher so einen Kandidaten, der ist nicht gewählt worden. Dich kennen sie doch alle. Kandidier doch mal für uns. Da haben sie mich überredet, für die SPD zu kandidieren. Ich bin dann komischerweise auch gleich im Bundestag gekommen. Und dann habe ich aber gedacht, so jetzt kannst du was machen. Und im Bundestag dachte ich immer, da kann ich die Welt verändern und kann neue Gesetze machen. Ich war auch Berichterstatter für das neue Infektionsschutzgesetz für die SPD. Das habe ich auch mitbearbeitet und habe da auch, glaube ich, einige Sachen rausgestrichen, die blöd waren. Und dann habe ich gemerkt, dass es in der Politik gar nicht um die Inhalte geht. Diese ganzen inhaltlichen Sachen spielen in der Politik keine Rolle oder sekundär. Da guckt man einfach nur, wie viele Stimmen kriegen wir da mit? Und dann nimmt man die Idee. Und wenn man meint, man kriegt man das wollen die Leute nicht so gerne hören, obwohl es eigentlich notwendig wäre, dann nimmt das keiner ins Programm. Das heißt, es geht immer nur um Macht. Und da ist ja auch was dran. Politik braucht Macht. Wir haben ja eine arbeitsteilige Gesellschaft. Das heißt, wir können nicht alles selber machen. Da ist viel zu viel Spezielles, was man wissen muss. Wir müssen bestimmte Funktionen in unserer Gesellschaft, müssen wir dann an so bestimmte Subsysteme delegieren. Also wir haben ganz viele verschiedene spezielle Organe und jedes Organ hat seine Aufgabe. Und man muss sich darauf verlassen, dass alle die Aufgabe erfüllen, sonst stirbt man. Und da gibt es ein Organ in unserer Gesellschaft, das ist die Wirtschaft. Das ist sowas wie der Magen. Der Magen, der verdaut die Nahrung, die von außen eingenommen wird. Wenn der Magen anfängt, jetzt den eigenen Organe im Körper, weil er wenig zu essen kriegt, fängt er an, das Herz zu verdauen, dann sterben wir auch. Und das ist das häufig, was wir sehen. Das ist der Konflikt zwischen den privaten Interessen und den gesamtöffentlichen Interessen. Wir denken immer, Demokratie sind Parteienunterschied. Und wir sind so froh, wenn wir auswählen dürfen. Die Parteien sind eine Institution, mit der man Demokratie jahrhundertelang erfolgreich verhindert hat. Wer die Parteien kaufen kann, und das ist seit jeher der Fall, dass starke Interessengruppen die Parteien finanzieren, dass sie ihnen Geld geben für Wahlkämpfe und sowas alles, der hat praktisch die Politik in der Hand. Die Parteien sind praktisch der Hebel, mit dem sie dann ihre Interessen durchsetzen. Und da gibt es die Jurisprudenz, die soll unabhängig sein. Aber wissen Sie, dass Staatsanwälte weisungsabhängig sind? Und wenn der Minister, Justizminister sagt, da wird nicht ermittelt, oder gehen Sie da mal hin? Dann müssen die das machen. Das kriegen sie Ärger. Und Richter wird man auch nur, wenn man nett ist. Und die Gerichte sind bei uns nicht unabhängig. Und dann, da gibt es dann Lobbyisten. Da gibt es Korruption. Da gibt es Drehtürkarrieren. Und dann gibt es Public-Private Partnerships. Das heißt, die Politik ist zu blöd. Da muss eine Privatfirma helfen. Die sind sehr, sehr mächtig. Und ob man nur Karriere macht oder nicht, das hängt häufig davon ab, ob man gefördert wird. Die haben ja unendlich viel Geld. Und da füttern sie sich ihren Kader, wie das früher hieß, füttern sie sich da an. Die Politik hat einen Auftrag von uns, sie sollen für uns sich einsetzen, denen ist was anvertraut. Und Korruption ist der Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Das ist die Definition von Transparency. Wenn einem was anvertraut wird, dann muss das Wichtigste sein. Dann darf man nicht von anderen, von Geld oder anderen Anreizenden verleitet werden, dieses Anvertraute zu missbrauchen. Und weshalb ist das alles so möglich? Weil es eine Lobby gibt, die Regeln macht. Da gibt es also ganz viele Techniken. Die machen zum Beispiel hier so ein Monitoring jedes Abgeordneten, wenn sie zahlen. Dann wollen sie wissen, welche Abgeordneten werden später mal darüber entscheiden, was mir wichtig ist. Und dann kann man das beauftragen, dann kann man zahlen, dann machen die ein Monitoring und die machen auch Vorschläge, wie man diese Abgeordneten beeinflussen kann. Alle möglichen Sachen wissen die dann. die kümmern sich auch um Grassroot-Lobbying. Wenn da keine sind, die sie die mobilisieren können, dann machen sie Kunstrasen, Grassroot. Dann rollen sie das aus. Das nennt man Astroturfing. Jetzt sind doch immer diese großen Demonstrationen gegen rechts. Und da sind immer so Stände, wo man Geld dann abholen kann, wenn man damit demonstriert. Die kaufen sich die Demonstranten. Das ist Astroturfing. Wenn man korrupt ist und sein Einkommen davon abhängt, dass man korrupt ist, dann merkt man das nicht. Ich kenne Kollegen, die waren wirklich nicht die hellsten Leuchten, aber die wurden dann aufgebaut. Die kriegten die Rede geschrieben, da wurden Veranstaltungen gemacht, dass sie dann auftreten konnten. Das wird vorbereitet von der Lobby. Ja, und das ist eben das, was der Herr Schwab auch gesagt hat. What we are very proud of now is how we penetrate the cabinets around the world. Das hat er schon 2017 gesagt. Das heißt, da war der schon stolz, dass sie die ganzen Regierungen unterwandert haben. Das ist auch der erste Lehrsatz in der Korruption. Wenn du bestechen willst und willst das effizient machen, also mit möglichst wenig Geld, möglichst viel Effekt, dann musst du den Chef bestechen und nicht die kleinen Beamten, nicht die Ärzte, die Krankenkassen musst du bestechen. Oder besser den Gesundheitsminister in der Hand haben. Oder den Bundeskanzler. Oder die europäische Kommissarin. Nicht? Wenn man die hat, die ruft einmal bei Pfizer an und dann gehen 30 Milliarden über den Tisch. Der ganze Laden ist systemisch, institutionell korrumpiert. Man spricht ja gar nicht mehr vom Gesundheitssystem oder von unserem Gesundheitswesen, wie das früher hieß. Heute heißt das nicht mehr Gesundheitssystem und auch nicht mehr Gesundheitswesen. Heute heißt es Gesundheitswirtschaft. Assimiliert. Das ist ein Bereich der Wirtschaft und zwar ein Wachstumsmarkt. Eine Jobmaschine. Je mehr Kranke es gibt, umso mehr boomt dieser Laden. Das ist etwas, was pervers ist, pervertiert ist. Und wir waren ja bei Transparency International. Und da war es so, dass dieses Gesetz gemacht wurde zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen. Da gab es eine Veranstaltung im Innenministerium. Und da bin ich dann auch eingeladen gewesen, aber nicht auf dem Podium, obwohl ich von Transparency im Vorstand war und Leiter der Arbeitsgruppe war. Sondern da ist jemand aus England eingeladen worden. Dann kommt einer vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Dann kommt einer von Glaxo, das sind die, die in der Schweinegrippe den Geschäft gemacht haben. Dann kommt eine Dame aus dem Vorstand von der WHO. Und das ist die Vertreterin von Transparency International aus England. Und da hatte ich vorher nachgeguckt im Jahresbericht. Das ist immer das Interessanteste. Wo kriegen die ihr Geld her? Und da hatte ich gesehen, dass hier 40% von Glaxo kamen. Und dass nochmal ungefähr 20% kamen oder 17% von der Federation Lateinamericana de la Industria Farmacéutica. Das heißt, das waren südamerikanische VFA-Leute. Genau das gleiche wie bei uns, der Verband der Forschenden, das sei mit Hilfe. Die haben Antikorruption von denen finanziert. Und das auf so einem Gipfel da, wo es gegen die Korruption im Gesundheitswesen ging. Das waren alles Schlipsträger, ehrenwerte Leute, Ministerialbeamte, Abgeordnete, Industrievertreter. Die waren da alle unten, die nickten immer, wenn da diskutiert wurde. Und ich hab gekocht. Ich hatte eine Frage an die Vertreterin von Transparency International England, ob es stimmt, dass ihr Verein zu 40% von Glaxo finanziert wird. Stille. Kein Wort. Das hat lange gedauert. Und dann hat sie ja gesagt. Und da kriegte ich ziemlichen Ärger dann auch, weil der aus England, der Chef, da, der kam dann sofort nach Berlin geflogen, hat dann sich beschwert bei der Vorsitzenden, was dass ich die Vereine in den Schmutz ziehe. Ich habe versucht, den zu retten. Der war schon schmutzig. Und dann haben sie mich rausgeegelt, so nach und nach. Dann habe ich nachher dann zum Schluss gesagt, als sie mich dann rausschmeißen wollten, habe ich gesagt, in diesem Verein kann man nicht mehr gegen Korruption kämpfen, ich gehe auch so. Es gibt zwei Methoden, wie man demokratische Entscheidungen umgehen kann. Die sind sehr beliebt. Das eine ist dadurch, dass man das international verlagert. Transparency International hat das nach England verlagert zum Beispiel, als es ums deutsche Gesetz ging. Aber wir haben zum Beispiel die WHO. Eigentlich ist Gesundheit ja eine Sache, die Länder bei uns in Deutschland zur Aufgabe haben. Das ist Landesangelegenheit, der Gesundheitsschutz. Aber dann ist es verlagert worden immer mehr, dass da Normen kamen von der WHO. Das ist ja eine IGO, International Governmental Organization. Diese Angstdiskussion, dass die WHO uns mal bestimmen wird, dass sie die Regierung praktisch, den Regierung was sagt, was sie tun sollen, ist völliger Quatsch. Die können uns nicht zwingen. Wir können jederzeit einfach sagen, nö, ihr seid korrupt. Warum sollen wir die unsere Leute Schaden nehmen lassen, weil ihr korrupt seid? Wir werden euren Empfehlungen und Anordnungen nicht folgen. Wir treten aus. Das haben einige Staaten in den USA haben das gemacht. Die haben das beschlossen. Die kleinen Mitgliedstaaten der USA, da waren mehrere, die haben gesagt, nein, WHO, nein, wollen wir nicht. Die sind korrupt. Das schadet nun. Und haben das öffentlich erklärt, dass sie dem nicht folgen. Und denen ging es in dieser ganzen sogenannten Pandemiezeit am besten. Die waren nicht unter Druck. Die hatten das viel leichter. Da wird nicht viel drüber geredet. Man kann da jederzeit austreten. Ich habe da mal in Wikipedia nachgesehen. 38.000 Organisationen waren das im Jahr 2006 und es kommen jedes Jahr 1.200 dazu. Das sind alles Organisationen, die internationale Dinge regeln und was besprechen und vorbereiten, die Einfluss nehmen auf die Regierung und sich bestimmte Ziele setzen. Da ist aber kein Parlament, was da sich jemals mit befasst hat. Die machen die Global, diese Global, wie heißt Development Goals, wie die Welt sich verändern soll, das sagen die. Und machen mit wahnsinns viel Geld und Medienarbeit, machen sie ein Programm, was überall in die Köpfe gemacht wird von den Medien. Ihr werdet arm sein, ihr werdet nichts besitzen, aber ihr werdet glücklich sein. Da sorgen wir für. Diese Verlagerung der Aktivitäten in internationale Organisationen, damit entziehen sie praktisch die Entscheidungen der Bevölkerung. Der zweite Trick, das ist hier das Herbeiführen einer Notlage. Damit kann man auch demokratische Entscheidungen umgehen. Jetzt müssen wir sofort handeln. Da können wir nicht erst das Parlament und entscheiden und diskutieren, dass ihr das, dann kommt die Pandemie. Wenn wir nicht sofort entscheiden, Krieg, gesundheitliche Gefahren, die Klimakatastrophen. Und dann haben sie uns Angst gemacht. Mit Angst kann man immer alles, außer kann man die Diskussionen alle auslöschen. Da kann man die Leute hypnotisieren, dass sie alle nur darauf gucken. Und inzwischen macht man was, was man gerne möchte. Also die Gesundheit war früher Privatsache. Da hat man auch, gab's noch keine Mediziner vor der Industrialisierung, gab's keine Ärzte, keine Krankenhäuser, nix. Bei Hofe gab es einen Hofarzt vielleicht mal, den man sich aus Italien importiert hat oder irgend sowas Exotisches gab's da. Und es gab überall die weisen Frauen, die mit den Kräutern umgehen konnten. Und man half sich gegenseitig. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren dann solche Leute wie der Rockefeller. Der hat immer überall die Bodenschätze, ja, geraubt, kann man sagen. Durch Bestechung der Regierung und alles Mögliche. Und damit die Leute nicht rebellieren, hat er dafür gesorgt, dass sie so viele Stationen hatten, dass Leute, dass Schulen gegründet wurden, dass Pflegekräfte auch dann was lernten und so weiter. Also das hat er etwas Wohltätigkeit gemacht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat er dann eine Idee gehabt, dass er will, dass das globalisieren wir. Und da hat er mit seinen Mitteln dafür gesorgt, dass die WHO gegründet wurde. Das war ein Verein. Den hat er gegründet. Und da war dann, das war dann dieser Trick, Gesundheit ist ein Menschenrecht. Und da konnten sie die Länder unter Druck setzen, wenn die nichts taten. Das haben sie sich praktisch selbst ermächtigt, global zu bestimmen, was man tun muss, damit die Menschen gesund werden. Es waren nicht mehr die Menschen selbst, die das bestimmen, sondern die Normen wurden gesetzt von der WHO. Und als dann die Mauer fiel, da haben die Investoren, die Gesundheitsinvestoren gesehen, boah, jetzt können wir auf der ganzen Welt, können wir jetzt unser Geld anlegen und vermehren. Und da wurde das plötzlich ein Wachstumsmarkt. Auch die armen Menschen in Asien und Afrika sollen unsere guten Medikamente haben. Die Staaten mussten Entwicklungshilfegelder sammeln dafür. Die haben sie dann genommen. Da wuchs das Ganze global. Und dann kam Corona. Und da war das plötzlich ein Vorwand für Kontrolle. Die wollten alle Daten haben. Der Zugriff auf die Bevölkerung direkt ohne die Regierung, der wurde organisiert. Mittels Corona, weil man uns Angst gemacht hat. Und jetzt nach Corona, da haben sie One Health. Nämlich alles hat mit Gesundheit zu tun. Die Umwelt, die Ernährung, die geben ganz viel Mittel, die Europäische Union, für Institute, die One Health Institute, werden mit Millionen, werden die gefördert überall. Ja, so haben sie das immer weiterentwickelt und das ist der Vorwand für eine totale Kontrolle aller möglichen Lebensbedingungen. Immer unter dem Vorwand, wir wollen euch ja schützen, eure Gesundheit schützen. Und die WHO ist inzwischen eine Agentur zur Organisation von Insidergeschäften geworden. Die WHO setzt Normen von Anfang an. Erstmal hat sie gesagt, was Gesundheit ist. Die Pandemien, du hast sie mehrfach ausgerufen. Die haben Krankheiten, haben alle eine Nummer, die kriegen sie von der WHO. Und nur die Krankheiten, die eine Nummer haben, werden gezählt, die anderen nicht. Und die werden auch nur bezahlt. Das Ganze läuft alles über diesen ICD-Code. Und die haben sogar mal definiert, was Herdenimmunität ist. Herdenimmunität ist, wenn die Leute geimpft sind, sonst nicht. Das war auch zu peinlich. Das haben sie auch nach einem halben Jahr wieder zurückgenommen. Die versuchen, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, zu definieren. Die sagen zum Beispiel, wie man eine Seuche erkennt. Und da haben sie diesen PCR-Test, den haben sie als Goldstandard genommen, weil der so empfindlich ist, dass man da wirklich, wenn da Viren irgendwo auch nur ein Bruchstück irgendwo mal liegen lassen, dann findet man das. Auch wenn da keine Viren sind, ist der PCR-Test positiv. Bei Corona war das die Grundlage der ganzen Pandemie. Nach dem ICD-10 haben sie drei verschiedene Definitionen von Corona. Nur wir reden die ganze Zeit von Corona und kein Mensch weiß, was das ist. Das hat die WHO definiert. Und die WHO sagt, es gibt Corona, Covid-19, Virus Identified, wo man den Virus gefunden hat. Das ist der PCR-Test positiv. Da gibt es noch eine Untergruppe. Da gibt es welche, die hatten Symptome, die hat noch eine andere Nummer. Und da gibt es welche, dass der PCR-Test positiv, die merken gar nicht, dass sie irgendwelche Viren haben. Symptomlose. Das ist auch ein Fall, das wird alles gezählt. Wenn der PCR-Test positiv, egal ob mit Symptomen, ohne Symptome, ist ein Fall. Und dann gibt es noch Covid-19, Virus not identified. Der PCR-Test war negativ. Aber die hatten Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und hatten mal Kontakt mit jemand, bei der der positive Test war. In der Schulklasse oder beim Arbeitsplatz war einer positiv und die hatten jetzt auch Symptome. Der Test war aber negativ. Aber das zählt als Fall. Diese drei Fälle gibt es. Alles hängt am PCR-Test. Deshalb hatten sie so viele Fälle. Und der PCR-Test ist gemacht worden von Gary Mullett, um Reinlufträume zu kontrollieren. Wenn man in Laborarbeiten macht, das ist höchst sensibel. Da darf keine molekulare Verunreinigung sein. Das kann man mit seinem Test, findet man jedes Molekül. Immer. Der ist hochsensibel. Spezifisch ist er nicht. Gerade bei Viren, weil einige Gensequenzen kommen bei ganz vielen verschiedenen Subspezies vor. Und 2019 im Januar, da hat der ESWI, European Scientific Working Group for Influenza, das ist eine Organisation, die nur von der Pharmaindustrie, von den Impfstoffherstellern. Und da war ein Herr von Ranst, der hielt einen Vortrag. Und er hat denen erzählt, wie er damals die Pandemie konstruiert hat. Was man machen muss, damit die Leute Angst kriegen. Hat er unheimlich angegeben. Steht im Internet bei ESWI, kann man das noch sehen. Also die ganze Angstpsychologie hat er schön dargestellt. Und am Ende seines Vortrags hat er so ein Bild von mir gezeigt. Da sagt er, haha, der kam zu spät. Und dann zeigt er so eine Google-Grafik, wo einerseits die Schweinegrippe drauf war, wie oft die bei Google gegoogelt worden ist, und dann andererseits mein Name. Und ich war so ein Zeitversetzt, so einen Monat danach. Deshalb weiß ich, dass die wussten, dass ich wahrscheinlich auch bei Corona wieder was sagen werde. Die hatten mich auf dem Kicker. Und die haben mir dann auch das Leben schwer gemacht. Die haben da Leute überall hingeschickt, wo ich was machen wollte. In den Corona-Ausschuss, in die Basis, überall. Die Arbeit kaputt machen wollten und sollten. Da muss man einfach mit rechnen. Die sind klug, diese Leute, die das inszenieren. Die denken immer gleich auch, was macht die Opposition? Die Frau Brundtland, die war Vorsitzende dieses, Global Preparedness Monitoring Board. Also das war die Regie bei der WHO. Die möglichen gefährlichen Erreger, die sich so ausgesucht haben, das haben die dann dargestellt. Und dann haben sie gesagt, a world at risk. Und da sehen Sie, wer da alles Mitglied ist. Herrn Fauci, Chris Elias von Bill and Melinda Gates, Jeremy Farrar von Wellcome Trust, der Chef der chinesischen Gesundheitsbehörde vom CDC in China. Der war dabei, der hat das mit ausgehackt. Wenn man Angst machen will, dann muss irgendwas Schreckliches passieren. Aber da sehen Sie hier die Statistik vom CDC, das sind die Fälle. Und da ist der 1. März 2020. Da hatten wir noch kein Lockdown, da war uns bei uns nichts so. Da haben die Chinesen die Pandemie abgeschaltet. Da hatten sie ihre Schuldigkeit getan, da haben sie uns die Pandemie vorgespielt und dann haben sie gesagt, nun ist genug, nun macht ihr mal weiter. In China war alles wieder normal. Das geht natürlich nicht, wenn da wirklich sowas Gefährliches unterwegs ist, dann kann man das nicht machen. Die haben für uns Theater gespielt und der Herr, der dabei war in der Regie aus China, der hat das mit organisiert. Wenn einer von Covid redet, muss man sagen, weißt du denn, was das ist? Da ist die Definition. Man braucht nur beim Spucketesten positiven Befund gehabt zu haben, war nicht krank, dann hatte man Covid. Aber die haben nicht nachgeguckt, was das für Erreger waren. Die haben nur diesen Test gemacht. Über 100 verschiedene Erreger, die gleichen Symptome machen. Das haben die vergessen, dass es da noch andere gibt, die einen krank machen können. Die haben nur noch den PCR-Test gemacht von Herrn Drosten. Das Ganze war eine militärische Aktion. Und wenn man solche Dinge macht, überall in Europa, gleichzeitig und in Kanada und in Australien, gleichzeitig und synchron, dann kann man das nicht machen durch Absprache von Regierungen. Das ist viel zu kompliziert. Bis die das alle beschlossen haben, ausdiskutiert haben und so, das wird nichts. Aber in der NATO kann man sagen, Befehl, zack, und dann läuft das ganz synchron. Das sind diese militärischen Public-Private Partnership, wo die ganze Pharmaindustrie drin ist, wo Google immer drin ist, die Intelligence da drin ist. Also, und die haben gesagt, ja, das ist eine Emergency, die da ist. Und im Notfall, da gelten andere Regeln, da muss man keine langen klinischen Studien machen. Die wurde pro forma gemacht. Die wussten schon lange, was sie da vorher zusammenmixen wollten. Das wussten sie. Da gab es schon Patente drauf. Und die haben das Zeug zusammengemixt. Die klinischen Studien, die gelaufen sind von Pfizer und von anderen, die wurden auch gelöscht praktisch dadurch, dass man nach einer kurzen Zeit die Kontrollgruppe auch gespritzt hat. Und wenn sie das machen, können sie nicht anfangen mit den ganzen Studien. Es waren Scheinstudien. Also das allein vom Ansatz her konnte man damit überhaupt nichts sagen. Und dann, ja, dann gab es die anderen Daten nachher. Haben sie gesagt, überlastetes Gesundheitswesen. Die Bettenbelegung der Intensivstätten. Nix, da hat sich nie was getan. Erst haben sie die freien Betten bezahlt gekriegt. Da macht man einfach Betten dicht. Und wenn eine Intensivstation ist, mit zehn Betten, und da sind nur 5 drin, dann müssen sie 4 Betten dicht machen. Dann haben sie eine Belegung über 75% und dann kriegen die ganz viel Geld. Das haben die alle gemacht. Und die haben, das haben ja ganz viele Leute mitgemacht. Chefärzte. Das sind kluge Leute alles. Krankenkassen. Mitgemacht, alle. Und gezahlt haben wir. In New York und in anderen Ländern, in England, da gab es klinische Studien, 3 große, die von der WHO angezettelt wurden mit Hydroxychloroquin. Ich habe dieses Buch bei Amazon gefunden. Selbstbestimmt sterben mit Hydroxychloroquin. Das kann man nehmen, um sich umzubringen. Wenn man das überdosiert, bleibt das Herz stehen. Und genau das ist passiert in ganz vielen Fällen. Die Ärzte waren völlig fassungslos. Die haben plötzlich 2400 Milligramm gegeben, statt 2x200 Milligramm. Die haben die 6-fache Dosis gegeben in den ersten 2 Tagen. Und da hatten die Leute Herzrhythmusstörungen natürlich. Das war bekannt, weil vorher in Brasilien eine Studie war, wo die sie abgebrochen hatten, weil da 11 Leute gestorben waren, genau mit den Symptomen. Und das ist von der englischen Gesundheitsbehörde angeordnet worden. Und in den USA von der WHO angeordnet worden. Da gab es riesige klinische Studien. Da hat man in dieser Zeit Leute umgebracht. Ich habe damals das gesehen. Vor allen Dingen habe ich gesehen, dass da sehr viele Schwarze starben. Überdurchschnittlich, weit überdurchschnittlich. Und da habe ich genauer nachgeguckt und habe gesehen, dass es bei denen überall aus den Leuten, die aus Malaria-Ländern kommen, gibt es einen Enzymmangel. Und dieser Enzymmangel führt dafür, dass dann, wenn man das Zeug nimmt, auch bei anderen Medikamenten, wenn man dieses Hydroxychloroquin nimmt, platzen die roten Blutkörperchen. Und dann verstopfen die Nierenkapillaren, haben die Nierenversagen und können daran sterben. Und das habe ich veröffentlicht schon ziemlich früh und habe das gebrandmarkt, habe gesagt, ihr bringt Leute um. Und dann haben die stillschweigend die Studie beendet. 3/4 der deutschen Bevölkerung hatte die Spritze gekriegt oder die meisten sogar 2. die Notfalleinsätze, das sind 6 Zentren gewesen, jetzt sind es mehr inzwischen, die melden die Notfalleinsätze. Und da gibt es 3 Diagnosen. Einmal Atemwegserkrankung, und da gibt es nur 3 Gruppen. Respiratorische Erkrankung, da sieht man nichts. Weder Corona noch Nebenwirkung der Spritze. Und dann die Notfalleinsätze wegen kardiovaskulärer Erkrankung. Parallel zu der Zunahme dieser Spritzen haben die sich verdoppelt. Das sind die offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums. Das wussten die, das haben die beobachtet. Das haben die zugelassen und weiterhin empfohlen. Und dann guckt man mal, wann man denn stirbt nach der Spritze. Die meisten sterben in den ersten 14 Tagen. Und das war ja ganz auffällig, dass da viele junge Leute starben. Und es wurde in den Muskel gespritzt. Und es durfte auf keinen Fall in die Vene gespritzt werden. Das ist ein Kunstfehler sonst, wenn man was nicht in die Vene darf, wenn man das ohne Aspiration einfach so reinschießt. Und wenn Sie mal vergleichen, ein Muskel eines kräftigen Tennisspielers oder eines Fußballspielers oder eines Sportlers, da ist ja saftig durchblutet, da ist ja unheimlich viel, unheimlich leicht, dass man da in die Vene spritzt. Die Chance, dass sie das direkt in die Vene spritzen, die liegt bei 5% bei den starken jungen Männern. Und wenn das in die Vene geht, dann gehen diese Nanopartikel direkt in den rechten Vorhof des Herzens. Und wenn Sie da eine Entzündung setzen, dadurch, dass da diese Nanopartikel in diese Zellen gehen und dass dann das Immunsystem kommt und die Zellen tötet, dann hat man die Leute, kippen die plötzlich um, weil das Herz aus dem Takt kommt. Da muss noch gar keine lange Entzündung sein. Das kann wenige Tage, wenige kurze Zeit nach der Spritze kommen, in den ersten 2-3 Tagen. Das haben wir ja oft gesehen. Und die Todesstatistik von Herrn Kuhbandner, die altersstandardisierte, da sehen Sie 0 bis 14, da ist überhaupt nichts in der Pandemie. Die Untersterblichkeit, grün. Und dann aber bei den 15- bis 29-Jährigen fing das mit den Spritzen an, da war plötzlich eine Übersterblichkeit. Nicht in der Pandemiezeit, sondern als die Spritzen losgingen, war da eine Übersterblichkeit. Und zwar eine deutliche. Da wurde alles rot. Und auch erst recht bei den Leuten, die mitten im Berufsleben standen, als sie die Spritzen kriegten, eine ganz starke Übersterblichkeit. Dann gibt es eine Gruppe, 50 bis 59, also 15 Jahren vor der Pensionierung oder Berentung. Da ist nichts passiert. Die haben sich lieber krank schreiben lassen, die haben ja nicht so viel zu verlieren. Die alten Leute wieder sind Opfer gewesen. Die starben. Und plötzlich im Januar sterben die nicht mehr. Wissen Sie, wie das kommt? Man kann nur einmal sterben. Da waren schon zu viele weg. Das ist die Aktie von Pfizer. Die sehen Sie da vor der Pandemie, sogenannten, als dann über alle geredet wurde. Jetzt kommt von Pfizer kommt diese neue Spritze, diese Gentechnik. Da sticht die Aktie gewaltig. Sticht sie ganz hoch. Und dann nachher, 22 oder so, bis fast 23 war sie hoch. Da hatten aber die Pfizer-Leute schon ihre Aktien verkauft, weil die wussten, die wird dann fallen, wenn sich rumspricht, dass das doch problematisch war. Die Sponsoren der WHO wissen ganz genau, welche Krankheit kommt, welche sie hochpushen, welche sie sich aussuchen in der Regie. Das sind Krankheiten, wo schon die Pharmaindustrie was hat und die sorgen dafür, dass darüber gesprochen wird und dass die Aktionäre erwarten, dass man da jetzt viel Geld verdienen kann und dann gehen die Aktien hoch. Das sind Wellenreiter. Die machen ihre Wellen selbst und reiten auf dieser Welle und verdienen da Milliarden. Meist aus Steuergeldern. Früher hat man ja die einzelnen Ärzte bestochen. Muss man heute nicht mehr. Man geht da zur Kommissarin der Europäischen Union, macht man eine SMS oder ein Telefonat und dann gehen 30 Milliarden über den Tisch aus Steuermitteln. Und jetzt soll das Ganze ausgeweitet werden. Jetzt haben wir One Health. Das macht die WHO mit der FAO. Das ist die Food and Agriculture Organization der UN. Dann gibt es die WOAH, das ist die World Organization for Animal Health, für Tiergesundheit. Die macht da mit. Und dann noch das Environmental Program der UN. Das heißt, das Umweltschützer. Und die sorgen dafür, dass überall auf der Welt alles, was mit Gesundheit zu tun hat, beobachtet wird. Und dass die Staaten verpflichtet werden, Daten zu liefern. An die WHO, an die UN. Und da sind natürlich Spezialisten für Daten. Das ist Google und Co. und diese ganzen GAFAM, wie die alle heißen, Amazon und wie sie alle heißen, Microsoft, die Daten sammeln, große Datenkonzerne, die Daten werden gehandelt, gesammelt. Und diese Organisation, auch die FAO, sehen Sie, hat 74% zweckgebundene Mittel. Und nur ein Viertel sind die Beiträge der Mitgliedsländer. Genau wie bei der WHO, das ist sogar noch mehr, da sind es 87%. Manchmal sind es auch staatliche Extragelder, die zweckgebunden sind. Wenn nämlich die Industrie was für, die Staaten was für ihre Industrie einzahlen bei der WHO. Weil Deutschland war der größte Sponsor der WHO im Jahr 2022 in dem Haushalt, weil nämlich BioNTech in Deutschland ist. Und wenn jetzt diese nächste Pandemie kommt, das könnte eine sein, die NCD-Pandemie, Non-Communicable Diseases, nicht übertragbare Erkrankung. Wenn die Leute kapieren, was sie da machen, dann kann es schon sein, dass das nichts mehr wird. Und ich trage so gerne dazu bei, dass man die auslacht. Das ist mein Lieblingssport. Man hat hier eine ganze Liste von Tieren, bei denen man schon positive PCR-Teste gefunden hat. Der Fuchs, der Kojote, der Seehund. Also wirklich alles, was da so kreucht und fleucht, kann man überall einen positiven PCR-Test kriegen. Und das ist denen, glaube ich, inzwischen selber ein bisschen unheimlich geworden. Ein Test, wenn er positiv ist, dann muss er bestätigt werden. Und das wird er bestätigt, aber nur in einigen zertifizierten Laboren. Und das sind staatliche Hochsicherheitslabore, wo keiner reingucken kann. Alles Husten und Schnupfen ist Covid, wenn der PCR-Test positiv ist. Absurd. Merken Sie, was die mit uns machen und wie einfach man das verstehen kann eigentlich. Gerade wenn man Medizin studiert hat. Das Ganze war ein Fake. Fake ist P-H-E-I-C. Das heißt Public Health Emergency of International Concern. Wird Fake ausgesprochen. Generalmajor Breuer, der Leiter der Aktion für die NATO in Deutschland. Der ist inzwischen Generalinspekteur der Bundeswehr, der Chef der Bundeswehr. Im Mai 2022, nach etwas über einem Jahr Zuständigkeit der Bundeswehr, wird die Aufgabe an das Paul-Ehrlich-Institut übertragen. Die Logistik war sehr schwierig, weil das musste ja bei minus 80 Grad, musste das ja gelagert werden. Nachher nur noch bei 8 Grad. Die Bundeswehr, das war einer der Gründe, weshalb die das koordinieren mussten. Das ist über die NATO verteilt worden. Und die wussten natürlich auch, welche Charge wohin geht. Die wissen genau, wie das verteilt wurde. Sie wissen ja, dass da nicht überall das Gleiche drin war, sonst wären wir ja wie die Fliegen gestorben. Sondern die haben das natürlich verdünnt. Die haben hier mal was eines reingetan, da haben sie was anderes reingetan. Manchmal war es auch verunreinigt. Also das war sehr inhomogen. Da müssen Sie ja wissen, welche davon war denn schädlich? Das ist ja neu. Die wollen ja erfahren, wie diese RNA-Technologie, ob die sich als Biowaffe eignet oder als Immunisierungsinstrument. Und deshalb gibt es jetzt die elektronische Patientenkarte. Nicht, da sammeln Sie alle Daten von uns, in alle Befunde, die Sie erheben, müssen Sie digitalisieren und abliefern. Anonymisiert natürlich. Die elektronische Patientenakte, das habe ich jetzt aus dem Deutschen Ärzteblatt gerade im Februar. Da wird den Ärzten gesagt, was sie abzuliefern haben. Sämtliche Laborbefunde, die Daten. Dann sämtliche Befundberichte aus bildgebender Diagnostik, Röntgen, aber auch die mikroskopischen Bilder, also Schnitte, Histologien, was es da alles gibt, alle Bilder. Dann Befundberichte aller Maßnahmen, das heißt Endoskopien, Funktionsdiagnostik, Lungenfunktion, EKG, alles überall, wo Berichte geschrieben werden, alles digitalisieren, abgeben, kommt in die Patientenakte. Und dann die elektronischen Arztbriefe und die Entlassungsberichte aus den Krankenhäusern. Also es ist eine umfassende Datensammlung. Und damit kann man finden, wo wir beeinflussbar sind, wo man uns Angst machen kann und wo man uns für teures Geld dann irgendwas verkaufen kann, von dem man uns verspricht, dass es uns bestimmt helfen wird. Aber wenn Sie mehr als 3 Daten von einem Patienten haben, können Sie das matchen und dann wissen Sie ganz genau, von wem das ist. Das kann man nicht anonymisieren. Bei jeder Anhörung im Bundestag war das völlig klar. Die Datenspezialisten haben immer gesagt, nee, geht nicht, kann man nicht anonymisieren. Und da wissen Sie auch, welcher Arzt sich wie verhalten hat. Sie wissen ganz genau, welcher Arzt welche Spritzen, welche Chargen gekriegt hat. Sie können also das Verhalten der Ärzte an der elektronischen Patientenkarte ablesen. Wenn die Ärzte wüssten, dass sie sich da selbst ausliefern, dieser Industrie. Und die Bundesrepublik hat das ja noch nicht, die hat ja gesagt, das können wir noch nicht machen, da sind noch Hacker gewesen. Und ich habe dann getwittert, wenn das die Hacker diese Daten kriegen, ist überhaupt nicht so schlimm. Aber diese Gangster, die das systematisch nachher missbrauchen für ihre Zwecke, da redet keiner von. Die reden von den Hackern und nicht von Google, nicht von den Datenhändlern, nicht von den Leuten, die das Ganze wissen wollen, was sie da verbrochen haben, die wissen wollen, wie das wirkt. Es wird alles besser, jetzt ist da Trump und der will aus der WHO austreten und jetzt ist er der Kennedy. Jetzt atmen wir alle auf. Aber die Leute, die das alles inszenieren, seit Jahrzehnten, die wollen immer noch die Kralle haben global. Die wollen auf der ganzen Welt kontrollieren, wo sie ihr Geld am besten vermehren können. Und dass ihnen da keine Opposition in die Quere kommt. Und kein Staat, der da nicht mitmacht, sowas wie Ungarn oder so, solche renitenten gallischen Dörfer, werden die nicht tolerieren. Und dann kommt das Märchen von dem Laborunfall. Wir sind alle jetzt wissen wir, wo es herkommt. Aus dem Labor in Wuhan. Und da habe ich mal nur die Grafik, das ist von 2000 bis 2021 sämtliche Laborunfälle auf der Welt, die werden nämlich gemeldet. Und da sehen Sie, das sind 309 Mal sind das Fälle, wo im Labor eine Infektion erworben wurde, wo das zu einer Infektion gekommen ist. In 20 Jahren auf der ganzen Welt. Und Sie sehen, das sind 16 Mal, dass aus dem Labor heraus eine Infektion rausgeflüchtet ist. Das waren überwiegend Bakterien aus dem Veterinärbereich. Man weiß genau, welche Erreger da mal rausgekommen sind, gibt die Liste. Das Ganze ist bei Lancet veröffentlicht worden. Und die machen uns jetzt, die sagen jetzt, ja, da ist aus dem Labor was gekommen. Was im Labor gebastelt wird im Computer, das kann sich nicht von alleine verbreiten. Und wenn Sie die RNA vermehren wollen, dann ist das, als wenn Sie die Musik aus der Kassette vermehren wollen, auf eine nächste Kassette und die nächste. Nachher hören Sie nur noch Rauschen, da ist nichts mehr da, die sind nicht stabil. Dann müssen Sie es transkribieren in DNA und da können Sie noch beim Mammut die DNA analysieren nach Tausenden von Jahren. Die ist stabil. Und das können Sie dann verschicken an die anderen Labore und dann müssen die aber wieder RNA draus machen und dann ist wieder instabil. Also das ist so ein Getüdel, da kann man nichts mit anfangen. Und da ist keine Chance, irgendwas zu produzieren, was sich von alleine dann auch in der Natur bewährt und sich verbreitet. Das mit dem Labor ist ein Narrativ, welches geradezu lächerlich ist, wenn man sich die biologischen Realitäten und die biologischen Erkenntnisse über diese epidemiologischen und biologischen Vorgänge vor Augen führt. Gibt es genügend Literatur, nicht bei den Virologen, bei den Biologen. Und da gibt's kluge Leute, die haben viele Bücher darüber geschrieben, die alle da öffentlich sind, die bekannt sind. Da kommt keiner zu Wort von denen. Das Grundprinzip ist, dass wir autonom sein müssen. Wenn wir autonom sein wollen, weil wir selbst unser Leben in die Hand nehmen wollen, als Einzelner und auch in Gemeinschaften, wollen wir selbst bestimmen, wie wir leben wollen. Und wir wollen nicht, dass irgendwelche Parasiten uns durch ihre Angstmacherei und durch ihre Korruption, durch ihre Lobbyarbeit, dann mit Regeln fesseln und unsere Freiheiten nehmen, nur weil sie uns besser kontrollieren wollen, weil sie das alles in den Griff kriegen wollen, weil sie Monopole bilden wollen. Das ist das, was wir erleben. Und damit sie das können, brauchen sie unsere Daten. Die müssen uns kontrollieren. Deshalb wird alles digitalisiert. Die Daten sind das Gold der Zukunft. Und da ist GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Aber da sind auch die Geheimdienste aus Russland, aus England, aus USA und anderswo, die dann dafür sorgen, dass diese Daten eingesammelt wird. Und Daten sind Macht. Macht kann man ja kaufen heute durch Bestechung. Die gesamte Medizin beruht darauf, dass wir Angst vor Krankheiten haben, sonst würden wir nicht zum Arzt gehen. Auch wenn wir gesund sind. Das Impfen ist ja die geniale Erfindung. Und das Impfen gegen Grippe und gegen so saisonale Erkrankungen, das ist noch genialer. Da wird mir nicht nur einmal als Kind geimpft, sondern jedes Jahr wieder. Denn die Viren ändern sich ja laufend. Wahnsinnsgeschäft. So denken die. Das ist das, was wir erleben. Das ist das, was man uns andreht. Wir brauchen den Scheiß nicht. Das sage ich als Amtsarzt. Was können wir dagegen tun jetzt? Das ist das letzte Kapitel jetzt. Soziale Resilienz. Wie muss es sein, damit wir überleben, dass wir keine Opfer werden, sondern dass wir glücklich gemeinsam leben können? Das Positive ist die Transparenz. Das heißt, dass wir sehen, was man mit uns macht, dass wir verstehen, was in der Welt passiert, damit wir auswählen können, wo wir mitmachen und wo wir uns wehren, damit wir was korrigieren, wenn wir selbst Fehler machen. Die Auswirkungen, das müssen wir überschauen. Wir müssen verstehen, was daraus wird, wie wir uns entschieden haben, dass wir die Folgen sehen. Und das wird umso schwerer, je größer diese Gesellschaft ist. Selbst im Land ist es schwierig, auf Landesebene das alles zu überblicken. Sie sind ja abhängig von den Medien. Die suchen ja aus, was sie ihnen erzählen. Und die kann man kaufen. Immer wenn sie Medien brauchen, um das alles zu verstehen, sind sie ausgeliefert. Das heißt, wenn wir viele regionale, aufgeteilte, selbstständige Gemeinschaften haben, die wir übersehen können, dann ist das stabil. Das heißt, wir müssen das irgendwie eine Lösung finden, wie wir das eine nicht aufgeben, aber andererseits die Kontrolle über das haben, was für uns wichtig ist. Und das ist das Subsidiaritätsprinzip. Subsidiarität, das bedeutet maximale soziale Autonomie und ist die Voraussetzung für Transparenz und Demokratie. Das heißt, dass wir die Sachen möglichst selber machen, die wir selber machen können. Und dass wir nur da Hilfe, fremde Hilfe in Anspruch nehmen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Das müssen wir dann organisieren. Da müssen wir uns zusammentun. Wir haben uns entsorgt und zahlen. Und andere machen damit Geschäfte, dass wir uns entsorgen. Nein, das dürfen wir nicht. Wir müssen das zurückholen zu uns. Die Professorin hat mal geguckt, wie das ist mit der Zentralisierung und Dezentralisierung. Sehen Sie, wie viele Angestellte im öffentlichen Dienst gibt es auf der Ebene von Kommunen? Und da sehen Sie, in Italien sind das nur 13%. Die sind alle in Rom. Und in Schweden sind 83% der staatlich Beschäftigten dezentral in den Kommunen. Die Regionen in Schweden haben eigene Budgets. Und verantwortlich kriegen das Geld und sagt, macht mal. Und der Staat vergleicht nur, wer es gut macht. Da gibt es ein Feedback und dann lernen die voneinander. Diese Regionalisierung der Verantwortung genau im Pflege- und Gesundheitsbereich. Gesamte Gesundheitsförderung ist regionalisiert. Die Schweden waren immer die, die bei allen Vergleichen, internationalen Vergleichen, was den Outcome angeht, immer am besten waren. Wie die da diskutieren, dass sie, wofür sie ihr Geld ausgeben, das kriegen sie ja pro Einwohner. Und das kriegen die pro Einwohner und dann wird wirklich hart diskutiert. Was kostet das denn, wenn wir jetzt einen Hubschrauber anschaffen? Oder noch Intensivstationen aufmachen? Oder einen Notarztwagen mehrere Kuhn? Oder die Notärzte mit Motorrädern durch die Land verfahren? Was da alles diskutiert wurde. Das sind immer so Gesundheitsgremien. Das ist die Ärzteschaft, die Patientenvertreter, da sind Politiker dabei und da sind nur die von der Regierung, die beraten bei Bedarf. Die liefern wissenschaftliche Literatur und vergleichen nachher, die entscheiden nicht mit. Denn haben die denn rausgefunden, dass das Beste ist, wenn man Wiederbelebungskurse für die gesamte Bevölkerung anbietet. Dass sofort einer da ist, der sofort weiß, was er machen soll. Dass sie alle Herzmassage machen können, weil dann, wenn das schnell passiert, keine Spätschäden entstehen. Das kostet auch am wenigsten und bringt den höchsten Effekt. Aber wo wird das denn schon gemacht? Übrigens, da hat es mal eine Umfrage gegeben in Europa, von der EU ist das bezahlt worden, Gutachten hat so eine Firma gemacht. Und da wurden die Leute gefragt, wenn sie wegen körperlicher oder geistiger Schwäche auf Hilfe anderer angewiesen sind, meinen Sie, dass das bei Ihnen wohl der Fall sein wird? Werden Sie wohl mal auf die Hilfe anderer angewiesen sein? Und da haben die völlig unterschiedlich reagiert. Ja, leider, warum werde ich wohl? Sehen Sie das? Dass die Schweden auch gesagt haben, ja, werde ich wohl. Und die Türken und die Griechen und die Franzosen, die Spanier haben das auch gesagt. Und dann wurden sie nochmal gefragt, haben Sie Angst davor, wenn das einem passiert? Und da sehen Sie plötzlich, wie denn einige sagen, nö, habe ich nicht. Schweden hat keine Angst. Das sind kaum Leute, die gesagt haben, wir haben Angst. In England war das umgekehrt. In England waren zuerst gesagt, nein, das passiert bei mir. In Tschechien auch haben gesagt, nein, das passiert bei mir nicht. Und als sie gefragt wurden, dann haben sie Angst davor, haben sie gesagt, ja. Also es ist interessant, das sagt was über das Vertrauen, was die Leute haben in ihr Gesundheitssystem. Das ist eine interessante Umfrage, fand ich. Heutzutage lebt man davon, je kranker sie werden, umso mehr verdient man. Herr Lauterbach hat die Diagnose Fallpauschalen, die DRGs, da war der Hauptlobbyist. Das Geld muss der Leistung folgen. Ja, was ist die Leistung? Möglichst viele Kranke behandeln. Die anderen haben die Leistung erbracht, dass sie nicht krank wurden. Aber jetzt machen die nur Diagnosefallpauschalen. Das heißt, für jede Diagnose, für jeden Krankheitsfall gibt's Geld. Also möglichst viel soll man haben. Das ist pervers. Wir haben selbstverwaltetes Gesundheitswesen angeblich. Die Krankenkassen, die machen Wahlen. Da gibt's Vertreter. Und das weiß nicht mal jemand. Die haben eine Wahlbeteiligung von, weiß nicht, unter 20%. Und da gucken schon vorher aus, wenn sie sich wieder da hinsetzen. Oft werden Politiker, denen wird dann als Anschlussverwertung, wird dann so Vorstandsjob in den Krankenkassen dann gegeben. Die Chefin von der AOK jetzt, Die habe ich mal zusammen in der Enquete-Kommission. Die waren mal bei mir in der Enquete-Kommission. Die kennen unheimlich viele von ehemaligen Politikern, die alle den Gesundheitspolitiker, die alle da einen hochbezahlten Job haben. Und die machen das, die werden nur so hochbezahlt und dahin geholt, weil sie diesen Schwachsinn mitmachen. Bei Transparency hatten wir mal in der Arbeitsgruppe Gesundheit Besuch von einer Organisation, die bei uns Mitglied war bei Transparency. Das war der Konzern Helios. Das ist der größte Krankenhauskonzern, Fresenius Helios. Der war mal bei uns und hat uns vorgetragen, dass bei ihm es nicht mehr vorkommt, dass die Ärzte noch mit Pharmavertretern fahren. Die dürfen nicht mehr mit Pharmavertretern reden. War ganz stolz. Und dann habe ich dann gedacht, wer redet denn jetzt mit Pharmavertretern? Ja, das machen wir selbst. Wenn man an der Spitze besticht, ist das Ganze viel effizienter, hatte ich Ihnen ja vorhin erzählt. Da geht ja was verloren. Da sickert was in die Ärzteschaft, was die Firma, der Konzern, was dem Konzern verloren geht. Und natürlich, wenn man den Gesundheitsminister hat, nicht, oder den Kanzler, dann ist das, lohnt sich das noch mehr. Dann können Sie diese ganzen Gesetzesvorhaben planen. Die werden ja von den Lobbyisten dieser Wirtschaftsunternehmen, Pharma und wie sie alle heißen, fertig geliefert, bestens ausformuliert von super Rechtsanwälten. Da sind die Ministerialjuristen, die sind dagegen nicht. Und die haben auch immer gleich geplant, was wird wohl die Opposition dann unternehmen? Was wird die dann für Anträge stellen, damit das nicht durchgeht, was wir jetzt der Regierung? Das wissen, das rechnen die vorher aus und planen das. Der Teufel spielt immer auf beiden Seiten. Der organisiert auch die Opposition. Und wenn er da nur in eine Partei gehen muss oder in eine Gewerkschaft, ich war bei Verdi über 50 Jahre, korrupter Verein, der hat das alles zugesehen, da sind an die Spitze gleich Leute gekommen, die haben das alles mitgemacht, dass das Krankenhauspflegepersonal, ich war ja Personalrat im großen Hamburger Krankenhaus, der hat sich keiner gewehrt. Die waren auf der Seite derjenigen, die uns genötigt haben. Was ist denn das für eine Gewerkschaft? Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt ordentlich Dampf gemacht. Dann diskutieren Sie mal schön.
Sie hörten einen Vortrag mit dem Titel Die WHO ist eine Organisation zur Vorbereitung von Aktien-Insiderhandel. Wolfgang Wodak beschreibt darin die WHO als weltweit agierende Schaltzentrale für Lobbyismus im Bereich Medizin und Gesundheitspolitik. Gehalten wurde der Vortrag am 13. März 2025 bei Koblenz im Dialog.